Linie. Yannis Emanuelidis, EU-Experte am European Policy Center in Brüssel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Bormann.
Jetzt kann Deutschland dem ESM beitreten. Die Kuh ist damit erstmal vom Eis. Hat diese Vollbremsung für den ESM die deutsche Rolle in Europa trotzdem verändert?
Nein, die Rolle hat es nicht verändert, denn Deutschland war vor und ist nach diesem Richterspruch, hat eine besondere Rolle, eine bedeutsame Rolle, vor allem im Kontext der aktuellen Krise. Von daher hat dieser Richterspruch diese Rolle maßgeblich nicht verändert. Aber dennoch waren die Blicke auf Karlsruhe heute gerichtet, insgesamt in Europa.
Das ist eine Sonderrolle, die Deutschland natürlich in dem Zusammenhang hat. Nicht nur, weil der Löwenanteil des ESM von Deutschland kommt, auch weil es das letzte Land ist, das diesem ESM jetzt zustimmt, wegen dieser besonderen Konstruktion. Bundesverfassungsgericht, Sie haben selber gerade gesagt, alle haben da jetzt hingeguckt, was kommt da raus. Ist das nicht aber auch was, wo aus Sicht der EU gesagt wird, na ja, also es kann nicht sein, dass immer, wenn die Politik zugestimmt hat, da immer noch das Bundesverfassungsgericht dahinter steht und möglicherweise auch noch zustimmen muss?
Ja, da gibt es natürlich kritische Stimmen, die das negativ beäugen. Aber auf der anderen Seite war es nicht das erste Mal, dass man auf Karlsruhe gewartet hat oder gewartet hat und mit Spannung verfolgt hat, was Karlsruhe entscheidet. Und auch in der Vergangenheit waren oft die Richtersprüche so, dass es ein konditioniertes Ja gab, also ein Ja-Aber. Und dass dieses Aber auch nachvollziehbar war. Und davon ging man auch heute aus, dass es dieses Ja-Aber geben würde. Und so ist es ja auch gekommen und von daher wirkt das beruhigend. Aber natürlich gibt es kritische Stimmen, die fragen, warum muss man warten, bis in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht entscheidet. Aber man versteht andererseits auch, dass angesichts der Komplexität der Materie es im deutschen System nötig ist, in gewissen Punkten Klarheit zu schaffen. Und das birgt auch insgesamt für die EU und insgesamt für die Eurozone auch gewisse Vorteile.
Man könnte, Herr Emanuelidis, darin ja aber auch Schwächen der Konstruktion EU sehen. Es gibt immer noch keine europäische Verfassung. Das ist 2005 gescheitert, dieses Projekt. Dann kam der Vertrag von Lissabon. Das heißt, wir haben immer noch diese nationalstaatliche Struktur, die natürlich auch wichtig ist und auch von vielen so gewollt ist. Muss man da eine andere Perspektive finden?
Ja, man hat diese Defizite. Und ich glaube, nach 2, 3 Jahren dieser Krise ist auch in der Öffentlichkeit und in der Breite innerhalb der EU und vor allem auch innerhalb der Eurozone klar geworden, dass es Konstruktionsfehler gibt, massive Konstruktionsfehler in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und dass man die ausräumen muss und dass man also das erreichen muss, was viele als mehr Europa bezeichnen. Also einen Integrationsschub, wenn es um wirtschaftliche Integration gibt, um Fiskalintegration und letztlich auch um eine Form der politischen Integration. Und da muss man jetzt nachlegen. Das ist ein Prozess, der einige Jahre benötigen wird. Aber man hat damit begonnen und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Aber wo man am Ende ankommt, das kann man heute noch gar nicht absehen, denn es wird ein sehr komplexer Kompromiss werden zwischen den 27 beziehungsweise den 17 Euro-Staaten.
Aber man kann ja mal ein bisschen spekulieren. Diese Initiative, die jetzt vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist, heißt ja oder nennt sich Mehr Demokratie. Wenn Sie jetzt sagen, mehr Europa ist das, was wir brauchen, inwieweit passt denn das beides zusammen? Also heißt mehr Europa weniger Nationalstaatlichkeit oder vielleicht sogar noch weniger Möglichkeit, zum Beispiel für das Volk dann eben auch Einspruch zu erheben?
Also was es bedeutet, zum einen ist, dass man Wege findet, dass man aus dieser jetzigen Krise rauskommt und künftige Krisen gleicher Art vermeidet. Und ich glaube, da muss man eher funktional rangehen und sehen, was waren die Gründe für die Krise und was muss man tun, um dem entgegenzuwirken. Und da gibt es natürlich auch Fragen der demokratischen Legitimation und wie man gewisse Entscheidungen in der Zukunft demokratisch legitimieren kann und gleichzeitig sicherstellen kann, dass es Entscheidungen gibt auf europäischer Ebene, die die Handlungsfähigkeit wahren, aber andererseits auch nationale Kompetenzen und auch die Rolle beispielsweise des Bundestags oder des Bundesrats berücksichtigen. Da muss man eine neue Balance finden. Das ist nicht einfach, aber das wird eines der Herausforderungen sein, denen man sich stellen muss. Und dann wird man sich auch fragen müssen, ob das kompatibel ist mit dem deutschen Grundgesetz und ob man eventuell gewisse rote Linien dadurch übergeht. Und wenn man das tut, muss man sich fragen, inwieweit das Grundgesetz eventuell zu dem Zeitpunkt X dann geändert werden muss. Und das wird wohl dann einen Volksentscheid benötigen. Aber das ist eine Diskussion, die man beginnen muss, aber die man jetzt noch gar nicht führen kann, weil man nicht das Ergebnis einer möglichen Vertragsänderung momentan absehen kann.
Aber es gibt ja Denkmodelle, zum Beispiel das zu sagen, wir brauchen eine europäische Verfassung. Daneben steht zum Beispiel eben das starke deutsche Grundgesetz oder andere Staaten haben andere Regeln. Und dazwischen vielleicht das Plebiszit, die Möglichkeit über das Volk, das Neben- und Miteinander dieser Grundordnungen zu regeln. Ist das denkbar?
Also ich glaube, es ist denkbar mit Blick auf den Moment, wo man einen neuen EU-Vertrag hat, ob man den dann Verfassung nennen wird, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Aber wenn man einen derartigen neuen EU-Vertrag hat, der maßgeblich dann die Wirtschafts- und Währungsunion vor allem verändert, dann wird dieser Zeitpunkt, glaube ich, gekommen sein, um auch das Volk in Deutschland beispielsweise zu befragen, ob man damit einverstanden ist. Man wird auch Referenden in anderen EU-Mitgliedstaaten wohl haben. Und das wird sicherlich ein schwieriger Prozess der Ratifikation, muss sich dieser Herausforderung stellen. Also auch wenn es ein Risiko ist, wird man, glaube ich, nicht drum herum kommen. Aber da muss man auch erklären, warum man diesen neuen Vertrag benötigt, warum er sinnvoll ist. Und man muss Überzeugungsarbeit leisten. Das wird nicht einfach sein, aber ich glaube, es ist nötig und es erfordert einen gewissen Diskurs auch in der breiten Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass es nötig ist, wenn man sich die letzten 2-3 Jahre vor Augen führt, dass man diesen Diskurs führt und dass man versucht, die Bürger an die Hand zu nehmen und ihnen zu erklären, worum es geht.
Und dann wäre mit so einem EU-Vertrag, wie Sie es nennen, noch nicht unbedingt die Möglichkeit genommen, dass das deutsche Volk weiterhin sich auch ab und zu mal querstellen kann?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir ein Verständnis dafür haben müssen, und das hat diese Krise gezeigt, dass diese gemeinsame Währung zumindest die Länder der Eurozone so eng aneinander bindet, dass was in dem jeweils anderen Land passiert, maßgeblich Wirkung hat auf das eigene Land. Und da, wenn man sozusagen in dieser Situation ist, muss man nationale Souveränitäten bündeln. Man verliert sie nicht, sondern man bündelt sie in einer neuen Form. Und ich glaube, das macht Sinn. Und da muss man genau finden, welche Balance man hat zwischen nationaler und gebündelter europäischer Souveränität.
Über die Zukunft Europas und die zukünftige deutsche Rolle in Europa. Yannis Emmanouilidis, EU-Experte am European Policy Center in Brüssel. Besten Dank.